Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Verlassene Heilstätten, Burgen von blutrünstigen Gräfen und unaufgeklärte Mordserien. Bei Tatort Reise nehmen wir euch mit auf Reisen der etwas anderen Art. Wie kommen wir auf die Fälle? Welche Hindernisse gab es bei der Recherche? Und was hat uns nicht mehr losgelassen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Willkommen bei der aktuellen Bonusfolge von Tatort Reise, dem True Crime Podcast von Travelbook.
Hallo zusammen. Wir hoffen, ihr habt noch nicht genug gehört von Tatun Kanara, weil wir haben immer noch Neues zu erzählen. Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir sind wieder hier. Ich bin Larissa Königs und habe Tatun Kanara-Experte Nuno Alves vor mir sitzen. Hello.
Hi Larissa.
Nuno, wir haben jetzt ja schon relativ viel über Tatun Kanara gesprochen, aber wir dachten, das ist jetzt mal wieder so ein Fall, wo es sich wirklich lohnt, eine Behind-the-Scenes-Folge zu machen, weil eben auch die Recherche dahinter und dieses ganze Thema, wie du da rangegangen bist, auch nochmal wahnsinnig spannend ist, wie ich finde. Du hast ja eben in den beiden Hauptfolgen schon viel auch aus Dokumenten erzählt und dann hatten wir Experten, die was gesagt haben. Wie genau bist du da vorgegangen und erzähl gerne auch noch mal ein bisschen detaillierter, auf welche Hürden du gestoßen bist. Denn ich erinnere mich an zahlreiche Gespräche, die wir beide auch hatten, wo du meintest, ey, ich habe versucht, da jetzt anzurufen, da geht niemand mehr ran. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen.
Also wie oft beginnt es mit ersten Recherchen im Internet?
Klassiker.
Ich habe versucht, die Geschichten aus dem Internet erstmal zu lesen und mir einen kurzen Überblick zu verschaffen. Und da bin ich auch schnell an die Grenzen gestoßen, denn jeder Fall wird anders erzählt von der Person, die ihn wiedergibt. Das zeigte mir schon, okay, wow, was ist denn hier alles los an Widersprüchen? Dann habe ich mich natürlich beschäftigt mit dem Buch, das ja Kern dieser ganzen Legende sein soll, und habe das gelesen. Wirklich, ich habe es auch in der Folge schon gesagt, es lohnt sich nicht, dieses Buch zu lesen. Es ist
keine Empfehlung.
Eine Aneinanderreihung von seltsamen Dingen. Hm. Aber gut, wer Science Fiction mag und Esoterik, der soll dieses Buch lesen. Ich würde es nicht machen, auch weil es in einem Verlag erschienen ist, der eher bekannt ist für Verschwörungstheorien. Ich nenne den Namen jetzt nicht.
Ja.
Dann habe ich das Buch von Rüdiger Nehberg gelesen und was Rüdiger Nehberg zu diesen ganzen Fällen gesagt hat. Aus diesen Fällen heraus bin ich dann auf den Kontakt gestoßen, Wolfgang Bröck. Den Filmemacher Wolfgang Bröck. Ich habe wirklich sehr viele Stunden damit verbracht und Ordnung reingebracht erstmal. Und wie gesagt, ich bin an der Stelle Wolfgang Bröck sehr dankbar, der mir aus Brasilien dann sehr viele Informationen zukommen ließ. Unter anderem auch sein Film von 1990, der sehr erhellend ist. Dann kam ich so langsam mit den Briefen auch, die mir von den Opfern vorlagen, zu dieser Stringenz. Auch wenn sie manchmal in unserem Podcast ja dann nicht so klar gleich wird, aber zu dieser Stringenz, was die Erzählung anging. Und man kann gut reinfühlen mittlerweile, wie sich das ereignet haben könnte, dass ein Mann aus Grub am Forst beziehungsweise aus Franken nach Brasilien kommt und plötzlich da als Indigener aus dem Dschungel auftaucht.
Ja, du hattest ja jetzt auch mit der deutschen Staatsanwaltschaft in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, Kontakt. Und die konnten dir natürlich, wie gesagt, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiterhelfen. Das ist einfach festgeschrieben, so da kann man dann auch nichts machen, auch als so Journalist nicht. Natürlich reizt es dann einen trotzdem irgendwie immer weiter zu gucken und immer weiter zu schauen. Ich erinnere mich daran, dass du viel telefoniert hast und versucht hast, Menschen in Brasilien zu erreichen. Wie lief's denn so?
Dieses Jahr geht in die Geschichte ein als das Jahr der erfolglosen Anrufe. Und das ist auch ein bizarrer Fakt. Ich habe versucht, in Barcelos, in Amazonas, das ist ein Ort im Amazonas, nicht besonders groß, ein paar tausend Einwohner, anzurufen und bin den klassischen Weg gegangen und habe versucht, über die örtlichen Behörden und beispielsweise die örtliche Polizei Kontakt aufzunehmen und wunderte mich schon, warum da keiner rangeht. Und wir reden jetzt wirklich über die Nummern. Ich bin nicht doof, ich weiß, welche Nummer richtig ist und habe die auch verifiziert. Es ging keiner ran. Und ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorien aufmachen, dass es diesen Ort im Amazonas gar nicht gibt, Larissa. Aber es war doch bezeichnend. Ich habe zu unterschiedlichsten Uhrzeiten unzählige Nummern in diesem Ort angerufen. Nach der Polizei habe ich die anderen öffentlichen und behördlichen Nummern angerufen. Auch da ging keiner ran. Dann bin ich auf der Seite des Rathauses dieser Stadt gewesen, habe dort dann die, sage ich mal, nützliche Nummern. Da gibt es eine Sektion nützliche Nummern. Da ist dann auch die Polizeinummer wieder erwähnt etc. Es sind auch andere Nummern erwähnt. Die habe ich auch alle, wirklich alle angerufen. Da sind auch Restaurants erwähnt und Pensionen. Ihr glaubt es nicht, es ist keiner rangegangen in Barcelos.
Die wollten nicht mit dir reden. Die wollten einfach nicht mit
dir
reden.
Es ist schräg. Also ich habe wirklich Dutzende Nummern angerufen. Es ist keiner rangegangen. Aber immerhin hatte ich an anderer Stelle Erfolg, denn ich habe mich auch durch brasilianische Websites und Podcasts gewühlt und bin da auf eine Person gestoßen namens Hiram Reis. Und der hat einen Artikel geschrieben, der auch im Netz ist, fast schon ein Quasi-Buch, ein Betrüger namens Tatun Kanara. Und da hat er auch ganz viele Dokumente oder beziehungsweise Interviews mit der Person aufgelistet und zitiert. Ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, dann hatten wir die WhatsApp-Nummern und irgendwann schrieb er mir über WhatsApp so eine, das war ja kürzlich Wahl in Brasilien, also ja. Kam so eine Nachricht, die gegen die Arbeiterpartei von Lula gerichtet war. Also ich habe gemerkt, dieser Mann ist glühender Bolsonaro-Anhänger. Hm. Aber das interessierte mich zu diesem Zeitpunkt nicht, weil ich ja an Informationen rankommen wollte. Und Informationen hat er mir insofern gegeben, als dass er mir auch mal geschildert hat, wie sein Treffen mit Tatun Kanara war. Und das hat er mir dann auch über WhatsApp geschickt. Und er sagte auch, der Tatun Kanara hätte bei dem Treffen beispielsweise auch eine komische Verehrung für Nazi-Deutschland gezeigt.
Das wundert mich nicht, nachdem die 2000 Nazis ja auch irgendwie Teil seiner lustigen Geschichte waren. Also, und wir sind ja auch, wann ist Tatun Kanara geboren? Mitte der 50er oder 60er?
Nee, Anfang der 40er, 1941.
Ja, noch schlimmer, also schlimmer in Anführungsstrichen. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Zeit gewesen, in der die Nazi-Vergangenheit in Deutschland noch weniger aufgearbeitet war als heutzutage.
Aber ich muss trotzdem sagen, das ist jetzt Mutmaßung. Er hat das so gesagt. Ich würde jetzt auch sagen, dass das Treffen, weil das ja so ein unglaublicher Lügenerzähler ist, auch das würde ich jetzt nicht auf die Waagschale legen.
Ja.
Vielleicht hat das auch nur gemacht, weil halt eben da ein Militär vor ihm saß und Form. Wer weiß, wie das ist. Tatsächlich ist aber der Kontakt dann weitergegangen. Er hat mir das geschildert. Ich hatte so ein bisschen noch mehr einen kleinen Eindruck, wie Tatun Kanara ist. Auch da ganz eindeutig ein grandioser Lügner. Auch da, das ist einhellig, als zieht sich durch alles durch, dass der ein unglaublicher Geschichtenerzähler sein muss und dass man ihm alles abnimmt und dass er wirklich auf alles eine schlagfertige Antwort hat und für jeden Widerspruch schießt er etwas heraus, was man nicht sofort gleich revidieren kann oder den Gegenbeweis antreten kann. Das heißt, man sitzt da erstmal entwaffnet da. So ist mein Eindruck von Tatun Kanara, den ich nicht selber sprechen konnte. Dann ging dann Kontakt weiter. Ich hoffte, dass ich da noch mehr bekommen würde. Und plötzlich erreicht mich dann abends eine WhatsApp mit der Nachricht: Hallo, ich habe mal einen Blick auf deinen Twitter-Account geworfen und mir gefällt gar nicht, was du da über Bolsonaro geschrieben hast.
Du bist jetzt nicht der größte Fan von Bolsonaro.
Ich bin kein Fan von Bolsonaro, weil ich einfach kein Fan von Menschen bin, die den Faschismus hochloben, Bolsonaro. Und das ist der Fall. Und die auch in ihrem Wahlkampf, da wollen wir jetzt nicht zu politisch werden, aber nur zur Erklärung, die auch in ihrem Wahlkampf manchmal sich Nazi-Sachen bedient haben. Und deswegen bin ich kein glühender Fan. Und ich bin aber wie jeder Journalist einfach kritisch mit allem und natürlich auch jetzt mit dem bald amtierenden Präsidenten. Also insofern, er sah das aber sehr, sehr, sehr klar als Affront, dass ich kein Bolsonaro-Anhänger bin und er ein glühender Bolsonaro-Anhänger ist. Er schrieb mir diese Nachricht. Ich wollte ihm nur sagen, dass wir in Deutschland natürlich eine ganz andere Verbindung oder Auseinandersetzung mit dem Thema Faschismus haben. Aber diese Nachricht erreicht ihn schon nicht, denn er hatte mich einfach blockiert. Also Sackgasse. Ich bin bei ganz vielen Anfragen auf Grenzen gestoßen. Ich habe in Rio auch mit den Behörden Kontakt gehabt. Interessanterweise auch über WhatsApp teilweise mit der Polizei von Rio Kontakt gehabt, die auch ganz, ganz nett waren und mir auch weiterhelfen wollten. Aber auch da, als die letzten Anfragen dann wirklich rausgingen an die richtigen Stellen, Sackgasse. Es kam keine Antwort. Ich habe bei der indigenen Behörde FUNAI angefragt. Auch da Sackgasse. Ich habe, das habe ich auch schon erwähnt, bei der internationalen Atombehörde mich gemeldet, um nur diesen Hinweis, den Bröck mir gab, dass die internationale Atombehörde Brasilien einmal wegen illegalen Uranabbau Baus gerügt haben soll, zu verifizieren. Auch da keine Info bekommen. Also ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch was kommt und dass man noch weiter stricken kann. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie viele Sackgassen da waren. Und das nicht unbedingt immer nur der Tatsache geschuldet ist, dass die Leute gerade nicht erreichbar waren. Also man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass sich da an einem Fall knabber oder an einem Thema knabber, was jetzt auch intern wahrscheinlich in den Akten oder in den Datenbanken nicht so leicht erreichbar gewesen ist für die Menschen, die mir hätten helfen können, selbst wenn sie es hätten tun wollen.
Umso besser, dass du trotzdem dran geblieben bist und auch weiter dran bleibst. Und wir haben es vorhin natürlich auch schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, wir bleiben natürlich an dem ganzen Thema dran. Sollte sich aus welchen Gründen auch immer doch noch jemand von irgendwelchen Behörden oder irgendwelche Informanten bei dir melden und wir können das verifizieren, dass das wahr ist. Oder vielleicht sogar Tatunka Nara selbst, der uns dann auch verklagen möchte, weil wir diesen Podcast gemacht haben. Dann werden wir das natürlich auch mitteilen und eine weitere Folge dazu machen und natürlich auch auf travelbook.de alles dazu aufschreiben. Nuno, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch jetzt nochmal deine Recherche zu erklären. Das war wahnsinnig spannend und wir freuen uns, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört bei Tatort Reise.
Vielen Dank auch dir, dass du so viele Fragen gestellt hast zu dem Fall. Und wie du schon sagtest, man kann sich da endlos in diesem Fall wühlen und weiter recherchieren. Was wir vielleicht vergessen haben zu sagen, es wurde auch übrigens mal ein Hollywood-Film gedreht, der sich dieser Legende bedient hat. Steven Spielberg hat einen Indiana Jones gedreht. Indiana Jones und der Kristallschädel aus den Nullerjahren.
Ja.
Und da hat er aus Akakor Akator gemacht.
Ich habe das eben auch einmal, das haben wir rausgeschnitten, tatsächlich falsch gesagt. Vielleicht habe ich es auch an einer anderen Stelle nochmal falsch gesagt. Das ist, glaube ich, bin ja in den Nullerjahren aufgewachsen. Vielleicht ist es einfach in meinem Unterbewusstsein so drin eingespeichert gewesen.
Man kann zumindest sagen, der Fall bietet einiges für viele Beiträge, Podcasts und auch für Rückmeldungen. Meldet euch, wie gesagt, Larissa hat es schon gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, Informationen, dann schreibt uns an redaktion@travelbook.de und ich freue mich auf das nächste Mal und bedanke mich bei allen Zuhörern. Auf Wiedersehen.
Tschüss.